Vorführ.
Wir glauben, dass es Menschen gibt, die sowas interessiert. Hallo Eva, ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich auch aus der Entfernung.
Ja, wunderschön.
Ganz safe.
Toll, dass wir heute eine neue Folge aufnehmen. Ich habe große Lust drauf. Das Wetter ist schön. Draußen ist total frühlingshaft.
Hä, draußen ist total sommerhaft oder ist das bei euch anders?
Ja, meinetwegen auch sommerhaft, aber
also okay. Manche würden jetzt sagen, ich kann an allem was Schlechtes finden, wird mir öfters gesagt. Aber ich bin sehr beunruhigt, dass das Wetter so komisch ist und dass es schon wieder so lange nicht geregnet hat. Und ich glaube, das ist alles globale Erwärmung und ich kann mich darüber nicht freuen.
Okay, verstehe. Aber es ist trotzdem frühlingshaft draußen, oder? Weil die Vögel singen auf so eine bestimmte Art und Weise und die Blätter kommen gerade erst so an den Bäumen
und die Blüten gerade erst so.
Ja, genau. Siehst du, und ich finde ja Sommer, also ich persönlich, das sehen viele Leute anders, das weiß ich, aber ich persönlich finde Sommer tendenziell so ein bisschen bedrückend.
Ja.
Und den Frühling gar nicht. Mhm. Frühling finde ich eine ganz tolle Jahreszeit.
Dann hast du bestimmt auch dieses Gefühl, und das hatte ich jetzt auch schon wieder die letzten Tage, deswegen bin ich auch so beunruhigt, dass das schon wie Sommer ist, dass einfach, weil dir so heiß ist, fühlst du dich gestresst. Also du bist gar nicht gestresst, also du bist nicht im Stress, aber weil dir so heiß ist, also so geht es mir immer, dass ich dann so mich fühle, als ob ich total abgehetzt bin. Dabei ist meinem Körper einfach nur total heiß. Ich kann das nicht abhaben. Ich bin eher so der nordische Typ oder wie man das nennt.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist bei mir ganz genauso. Also ich bin mit Hitze mein ganzes Leben lang schon nicht so gut zurechtgekommen. Das ist erst in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Aber richtig super Freund von Hitze werde ich auch noch nicht. Aber in den letzten Tagen habe ich das jetzt nicht so empfunden. Das lag aber auch daran, dass ich in den letzten Tagen nicht so viel draußen war. Ich war nicht so viel draußen. Ja, nee, ich habe halt bis gestern ja gearbeitet. Das heißt, ich habe in meinem kühlen Homeoffice-Büro gesessen und war immer so ein bisschen gefröstelt eigentlich und bin dann in den Pausen halt in die Sonne gegangen und habe mich da hingesetzt und Kaffee getrunken.
Oh, du ziehst es so ganz hardcore durch. Also du hast dann auch so richtig Pause und nicht Pause und so.
Ich glaube, dass das in der jetzigen Phase total wichtig ist.
Ja.
Und das sagen nicht nur irgendwie kluge Psychologen, dass es wichtig ist,
dass man seine Routine,
sich den Alltag halt gut zu strukturieren.
Das stimmt, ja. Bin ich gut im Strukturieren.
Sonst die Planbarkeit halt irgendwie so ein bisschen schwierig ist, halt so ein bisschen Regelmäßigkeit zu schaffen und damit das Sicherheitsgefühl auch zu stärken, ja. Punkt.
Ja, ich als Vollzeit-Podcasterin, ich kann mir halt meine Pausen legen, wie ich das möchte. Von daher habe ich damit halt nicht so Erfahrung.
Ja, das freut mich. Aber es ist doch toll, dass wir uns da so mit unseren Erfahrungen jetzt auch ergänzen können. Das freut ja auch unsere HörerInnen, dass wir so ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Apropos Eva, ich habe auch, wollte ich dir nur sagen, ich habe die erste HörerInnen-Rückmeldung bekommen.
Oh Gott, okay. Die erste für dich, weil ich habe ja schon viele bekommen. Ich erzähle
genau,
das ja
genau,
sonst
genau,
immer.
Genau, genau. Ja, ja, du bist ja auch so ein bisschen weniger zurückhaltend gewesen bei den ersten Folgen mit der Werbung dafür. Ja, ich war am Anfang ein bisschen zurückhaltender. Habe ich aber jetzt doch deutlich abgelegt, diese Zurückhaltung. Egal, jedenfalls haben wir die, wir haben doch neulich über Enttäuschung gesprochen.
Oh ja. Das war deep.
Bitte?
Das war deep.
Das war total deep, ja, genau.
Ich habe schon gehofft, dass du das nicht verstehst und wollte dich jetzt damit aufziehen, dass du die Jugendsprache nicht kennst, aber du hast es doch noch verstanden.
Ey, das ist schon so lange Jugendsprache, da echt? War ich auch noch jugendlich.
Echt? Nee,
Ich habe neulich wieder Freundeskreis gehört.
Hm.
Ja, und da ist der eine Song drauf, den die zusammen machen mit dem einen Typen von den massiven Tönen. Kennst du die auch?
Ja, also ich kenne beides, aber ich glaube, ich kenne den Song nicht.
Da kommt auch die Zeile vor, kein Klugscheißer, der sagt, sein Shit sei deep und stinkt nicht. Ja, also schon damals.
Da muss ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken.
Und das ist aus dem Jahr, keine Ahnung, 2000 oder so. Oder sogar, nee,
vorher
noch.
Weißt du, wie das Lied heißt, dann kann ich mir
das
ja mal
anhören. Ende der 90er. Also das ist von der bekanntesten Freundeskreis-Album gewesen, Quadratur des Kreises.
Okay, cool.
Aber ich weiß nicht genau, welcher Song das ist, müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Egal, jedenfalls, die Hörerin hat es weitergeben lassen an mich, ja, dass also nach der gewaltfreien Kommunikation, und das ist ein Thema, über das wir heute ja gerne sprechen wollten, hattest du vorgeschlagen, ne?
Ja.
Dass die Enttäuschung in der GfK ein sogenanntes Pseudogefühl ist. Das heißt, dass das also immer schon eine Interpretation ist. Und sie schrieb, dass das immer dann der Fall ist, wenn man einen zweiten dazu braucht, sozusagen, ja. Weil echte Gefühle, da braucht man quasi keinen zweiten dazu. Und ich finde das einen ganz interessanten Gedanken, dass natürlich in diesem Interpretationsrahmen der gewaltfreien Kommunikation, also die würden sagen, naja, das eigentlich zugrunde liegende Gefühl bei der Enttäuschung ist dann sowas wie Trauer.
Ja, das hatte ich ja sogar auch so ein bisschen rausgearbeitet, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja,
also
dass das ein ähnliches Gefühl
irgendwie ist. Also Trauer und Wut, aber Wut bezieht sich ja dann wieder noch mehr auf den anderen. Also,
ja.
Wobei der andere oder die andere oder das andere, hat sie das auch erklärt oder weißt du das, ist damit dann auch gemeint, also keine Person, sondern das Universum. Ne? Also wenn ich jetzt so enttäuscht von, wie mein Leben gelaufen ist, dann habe ich da ja nicht vielleicht eine Person, ne, so meine Mutter oder meine Eltern, sondern so, dass die Welt ist, wie sie ist. Also verstehst du, was
ich meine? Ja, das finde ich. Ja, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich meine, die gewaltfreie Kommunikation guckt natürlich besonders auf Kommunikation, also zwischenmenschliche Gefüge und so. Aber ich dachte auch, also wenn man das nochmal miteinander ins Gespräch bringt mit eher grundsätzlichen Weltanschauungen sozusagen, dann, ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, dann ist ja die interessante Frage in der Tat auch, wie reagiere ich eben dann darauf, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn die Welt sich sozusagen anders verhält. Nicht andere Menschen, sondern die Welt sich anders verhält, als ich mir das gewünscht hätte. Was mache ich denn dann? Und interessanterweise, für mich habe ich die Antwort gegeben, dass es was Ähnliches ist wie in der gewaltfreien Kommunikation. In der gewaltfreien Kommunikation würde ich weiterhin Verantwortung für meine Gefühle übernehmen, wenn jemand anderes irgendwie was macht, was ich doof finde oder wo ich das Gefühl habe, dass ich mich dadurch verletzt fühle oder sowas, würde ich trotzdem die Verantwortung für mein Gefühl übernehmen und halt nicht sagen, du hast gemacht, dass ich mich jetzt scheiße fühle, sondern ich würde halt sagen, ich habe gesehen, du hast das und das gesagt und ich bin jetzt traurig. Mhm. Und ne, aber ich behalte die Verantwortung für mein Gefühl. Und letztlich kann ich das mit der Welt gegenüber natürlich genauso machen. Ja, also dass ich bei mir bleibe. Dass ich also auch bei meinen Interpretationen darüber, was so passiert, so die Vorstellung habe, dass etwas anderes außer mir jetzt dafür verantwortlich ist, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und das heißt nicht, dass ich einfach nur wollen muss und dann geht es mir immer gut und ich bin immer glücklich. Ich finde das eine ganz interessante Balance. Auf der einen Seite hat das was mit Ich-Stärke zu tun, weil man halt nicht anderen oder der Welt so viel Macht über sich selbst gibt. Auf der anderen Seite hat das aber auch was mit Demut zu tun. Weil man sagt so, naja gut, es können immer Sachen passieren und ich kann nicht erwarten, dass nur weil ich bestimmte Sachen tue, die Welt oder andere Leute dann genauso reagieren, wie ich das geplant hatte in meinen Handlungen.
Ja,
war auch schon wieder ziemlich deep jetzt, ne?
Ja, es war auch ziemlich viel. Also ich habe ja eh immer ein Problem, Leute nicht zu unterbrechen. Weil,
das ist dir jetzt eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, ich bin auch ganz stolz auf mich. Aber ich mache das auch nicht, weil ich unhöflich bin sonst, sondern weil ich dann immer schnell was sagen will dazu, weil ich sonst irgendwie vergesse, was ich sagen wollte, wenn ich weiter zuhöre und dann schon wieder das Nächste denke, was ich sagen will.
Ja, verstehst du? Verstehe, ja.
Erstmal wollte ich noch mal kurz ganz am Anfang einhaken mit dem Pseudo-Gefühl. Also sie hat es ja wahrscheinlich aus einem Standpunkt von der gewaltfreien Kommunikation, wo es halt zwischen zwei Parteien stattfindet, gesehen. Und meine Geschichte, sage ich jetzt mal, klar war da auch eine andere Partei und so, aber mit diesem Wort Pseudo-Gefühl habe ich schon ein Problem, weil ein Gefühl kann ja eigentlich nicht, also Pseudo bedeutet ja eigentlich nicht wirklich ein Gefühl, sondern nur so was Ähnliches wie ein Gefühl, hätte ich jetzt so gesagt, ne?
Mhm.
Und ein Gefühl ist ja aber immer ein Gefühl, also ich kann das jetzt gerade nicht gut erklären, aber Also wenn ich mich so fühle und jemand dann sagen würde, ja, das ist aber nur ein Pseudo-Gefühl mit der Enttäuschung, du bist eigentlich traurig oder so, dann würde ich mich, glaube ich, so angegriffen fühlen, dass mir nicht zugesprochen wird, dass ich entscheiden kann, wie ich mich jetzt gerade fühle. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Das würde die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch nicht machen.
Also die gewaltfreie Kommunikation.
Ja, natürlich, die würde dir dein Gefühl natürlich, oder jemand, der im Sinne der gewaltfreien Kommunikation dann mit dir spricht, würde das natürlich dein Erleben natürlich erstmal so anerkennen, wie es ist, ja. Würde aber eben vielleicht interessiert nachfragen mit der Vermutung, dass vielleicht, wenn man das genauer erkundet, dieses Gefühl, am Ende vielleicht noch was anderes dahinter stehen könnte. Ich meine, in der gewaltfreien Kommunikation sind die Gefühle ja gewissermaßen auch immer, um es ein bisschen blumig zu sagen, die Tore zu den Bedürfnissen, die dahinter stehen. Ja, also wenn ich Gefühle habe, egal ob die positiv sind oder negativ, dann nach der gewaltfreien Kommunikation sind das Zeichen dafür, dass bestimmte Bedürfnisse von mir gerade sehr erfüllt sind oder eben unerfüllt sind.
Ja, ich glaube,
die ich gerade habe.
Gut, wer kann jetzt sagen, ich, so wie ich es sage, stimmt es, aber ich würde jetzt sagen, das ist auch so. Also das ist nicht nur nach der gewaltfreien Kommunikation so, sondern das ist einfach so. Aber gut, vielleicht gibt es auch jemand, der was anderes behauptet und dann sagt, ich habe aber das und das studiert und ich sage das und das und deswegen könnte ich auch recht haben. Aber ich glaube, dass das stimmt, ja. Jetzt habe ich erstmal zwei Fragen. Erstens, also ich habe das Thema zwar so ein bisschen, oder wir haben darüber ja schon öfters geredet und gesagt, das könnte mal hier im Podcast thematisiert werden. Und ich habe ja dann gleich zu dir gesagt, das ist aber so deine Sache, also du redest und ich höre zu. und jetzt wäre die Frage, also warum bist du jetzt ein Experte, würde ich mal behaupten, dafür? Also warum weißt du da viel drüber? Also kann man deinen Aussagen jetzt auch vertrauen? Will ich quasi wissen. Weißt du da also genug drüber?
Ich denke, meinen Aussagen kann man nicht vertrauen.
Okay, toll, Friedrich.
Also es ist so, ich bin mit Sicherheit kein Experte für gewaltfreie Kommunikation. Ich interessiere mich dafür. Ich habe auch schon ein paar Bücher dazu gelesen. Ich habe auch mal vor ewigen Zeiten einen Einführungstag in gewaltfreie Kommunikation gemacht, aber ich habe jetzt irgendwie keine Trainerausbildung oder so. Aber wie bei vielen Sachen, was ich halt noch wichtiger finde, ist ein bisschen wie bei, naja, egal, ich vergleiche es jetzt nicht. Find ich's ja wichtiger, dass man sich versucht, die Haltung, die dazu gehört, zu verinnerlichen. Also,
und also du lebst das quasi auch ein bisschen und dadurch übst du es auch ein bisschen ein.
Ich würde gerne danach leben und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Das ist aber wichtig, ist halt, sich selbst klar zu machen oder ehrlich zu sich selbst zu sein und zu wissen, dass man in vielen Momenten seines Lebens überhaupt nicht gewaltfrei handelt in seinem eigenen Sprechen und auch Denken. Und in der Hinsicht bin ich wirklich ein blutiger Anfänger in gewaltfreier Kommunikation.
Also ich finde, das spricht auch für das Niveau unseres Podcastes, dass du jetzt auf meine Frage gesagt hast, nee, du bist kein Experte und hast eigentlich nichts gesagt.
Ja, das kann sein.
Aber das ist ja jedem Hörer und jeder Hörerin klar, dass wir jetzt hier, sonst würden wir ja sagen, wir sind ein Podcast für genau dieses eine Thema, über das wir alles wissen. Und ich finde, wenn man so, wie du gesagt hast, einen Einführungstag etc. und so selber was dazu liest und so gehabt hat, das heißt ja nicht, dass man da jetzt wenig von weiß. Und zu sagen, dass man denkt, man weiß noch nicht so viel, spricht ja auch dafür, dass man sich damit beschäftigt. Und dann weiß man wiederum vielleicht mehr als andere Leute, die sagen, ja, GfK habe ich schon mal gehört, ja, ich weiß alles darüber. Und gerade wenn man nur, sage ich jetzt mal, so einen Einführungstag hatte und dann aber in seinem alltäglichen Leben immer wieder merkt, nach gewaltfreier Kommunikation hätte ich das jetzt so und so formuliert oder, ne? Das spricht ja dafür, dass man das, Entschuldigung, das hört man wahrscheinlich, es fährt ein Motorrad draußen vorbei.
Das war sehr laut, ja.
Ja, meine Fenster sind geschlossen, möchte ich nur mal wieder dazu anmerken. Das spricht ja dafür, dass man, dass das irgendwie in einem arbeitet, ne? Wenn einem so Sachen auffallen und man das auch in einem nicht beruflichen Kontext trotzdem weiter verfolgt. Jetzt hatte ich dir ja schon gesagt, ich habe einen super Einstieg für das Thema, den erzähle ich dir ganz kurz. Ich bin neulich über die Straße gegangen mit zwei Hunden und mein einer Hund hat einen anderen Hund angebellt, aber eigentlich gar nicht schlimm. Und ich sage zu dem zweiten Hund, alles gut, mach dir keine Sorgen, so nach dem Motto, damit der halt sich auch nicht auch noch aufregt. Und dann steht ein alter Mann da und sagt, nee, das ist überhaupt nicht gut. Der überhaupt nichts mit dem einen oder anderen Hund zu tun hatte. Also der stand einfach nur dabei. Und ich gucke ihn an und er sagt, ich habe auch einen Hund, aber der ist erzogen. Und dann war so ganz kurz dieser Moment, wo ich noch Luft holen konnte und eigentlich hätte sagen können, was ich wollte oder gar nichts oder weggehen. Leider habe ich mich dazu entschieden, zu diesem älteren Herrn, ich schätze mal irgendwas Ende 70, Anfang 80 war der, zu sagen, aha, und Sie können mich mal an meinem Arschloch lecken. Und dann bin ich gegangen. Ich habe es aber ganz ruhig gesagt, was ja dafür spricht, dass ich auch was anderes hätte sagen können, weil es war ja nicht in einem ausrastenden Moment, sag ich mal.
Ja.
Und da habe ich schon wieder gedacht, oh, das war jetzt aber keine gewaltfreie Kommunikation. Aber, und das wäre jetzt meine Frage, gewaltfreie Kommunikation heißt ja nicht, dass man in jedem Moment seines Lebens ständig so spricht, sondern, so habe ich es jetzt mir überlegt, so denke ich, erleuchte mich, wenn das nicht richtig ist, sondern in Situationen, wo es wichtig ist, also beruflich oder auch privat, ne? Also entweder wenn man mit Leuten zu tun hat, mit denen man auskommen muss, ja, beruflich zum Beispiel, oder mit denen man auskommen will. Also man kann das ja schon auch in seinem Privatleben benutzen. Aber wenn einer dumm anmacht auf der Straße, dann kann man fragen, was man möchte.
Ich glaube, Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, würden schon sagen, dass insbesondere auch die Übung, und das erfordert ja bald wie alle Sachen im Kommunikationsbereich einfach Übung, dass die schon dazu führen würde, dass man auch im Alltag weniger leicht so getriggert wird von anderen Leuten.
Aber weißt du, manchmal habe ich auch Lust, also die Lust am Ausrasten oder die Lust am...
Die Lust an der Gewalt, ja, sag's ruhig.
So. Also ich hätte jetzt keine Lust gehabt, da jetzt... besonders nett zu dem zu sein. Was macht der mich so an? Der soll mal seine Fresse halten. Also, das war eher so in meinem Kopf. Und ich fand, ich habe das dann noch sehr, sehr abgeschwächt. Also früher, aber vielleicht ist es ja auch schon meine gewaltfreie Kommunikation, wäre ich sehr viel mehr ausgerastet.
Also das ist in jedem Fall schon mal besser, Eva, als dass du dem einen kräftigen Schlag in die Magengrube versetzt oder so. Ja,
war auch schon öfters des Öfteren kurz davor.
Ja.
Ist aber nicht passiert.
Ich kenne das auch, ich habe mich mal fürchterlich geärgert, als wir noch in Berlin gelebt haben und ein Nachbar, als ich mit unserem Hund rausgegangen bin, statt guten Tag zu sagen, meinte, und Tütchen dabei? als ich gerade aus der Tür ging. So, ja.
Und hast du gesagt, nee, um die Uhrzeit kiff ich noch nicht.
Nee, der meinte ja für den Hund natürlich.
Ja, ich weiß, aber
ist
das wäre
ja
doch auch eine geile Antwort, oder?
Und das Schreckliche ist, dass damals, also es verfolgt mich eigentlich bis heute, ich dann tatsächlich gesagt habe, fürchterlich, und das hat natürlich was mit dem eigenen Verhältnis zu Autoritäten zu tun und so, sagte mir, ja, selbstverständlich, und habe irgendwie auf meine Tasche geklopft oder so. Und im Nachhinein, ich habe so viele Tage drüber nachgedacht, ich im Nachhinein lieber gern gesagt habe, ja klar, wollen sie auch haben, dann können sie ihre ungefragte Klugscheißerei hier wieder einsammeln.
Ja, ich habe mir auch im Nachhinein dann überlegt, es wäre eigentlich viel geiler gewesen, wenn ich zu dem Mann gesagt hätte, auf seine Aussage, ich habe auch einen Hund, aber der ist erzogen. Ach, das ist aber schön, schade, dass Ihre Eltern das bei Ihnen versäumt haben.
Oh, der wäre auch gut gewesen.
Ja, gell? Aber
in jedem Fall.
Natürlich fällt einem das in dem Moment nicht ein. Und wie gesagt, ich habe dann auch nicht immer Lust. Also manchmal habe ich einfach Lust, ich mache es natürlich nicht, also früher vielleicht schon, auszurasten, rumzuschreien. Also ich habe schon schlimme Sachen auf der Straße Leuten hinterher geschrien.
Klar, aber wenn du drüber nachdenkst, welchen Einfluss hat mein Verhalten eigentlich auf die weitere Entwicklung der Welt?
Ja, und außerdem...
Wenn du dann drüber nachdenkst, wieso handelt denn diese Person auf diese Art und Weise? Und was wird der Effekt sein, wenn ich jetzt so auf so eine völlig unpassende Grenzverletzung, die er gemacht hat, ne, wenn ich jetzt so darauf reagiere? Wird er sich da deswegen ändern? wird er sich vielleicht eher in seinem Weltbild bestätigt sehen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Durch dieses Ausrasten bestätigst du ja, ah ja, siehst du, die hat sich selbst ja nicht unter Kontrolle. Wie soll die dann die Hunde unter Kontrolle haben?
Genau. Und das Gegenbild dazu wäre natürlich, na gut, dann versuche ich halt um jeden Preis, mich in der Öffentlichkeit immer so zu verhalten, dass niemand Anstoß nehmen könnte. Ja, das wäre also eigentlich die gleiche Medaille von der anderen Seite. Und die Frage wäre ja, wenn ich eher drüber nachdenke, naja, puh, das scheint dem ja wirklich wichtig zu sein, dass Hunde gut erzogen sind, und ich quasi mit so einer Haltung auf ihn zugehe, ob ich das jetzt sage oder nicht. Puh, ich höre daraus, dass es sie ganz schön ärgert, wenn Hunde auf der Straße bellen. Ihnen scheint ja Ordnung ein ganz schön wichtiges Bedürfnis zu sein.
Die Spießer.
Dann hat er natürlich eine ganz andere Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und ich meine, über einen so eine Begegnung werden die wenigsten Menschen jetzt irgendwie komplett anders werden oder so. Mhm. Aber wie bei allen Dingen, die man so tut, kann man natürlich auch darüber nachdenken, ja, welchen Effekt hat das denn eigentlich langfristig, was ich gerade tue?
Ja, da muss man halt aber auch schon ziemlich an sich gearbeitet haben, um überhaupt in der Lage zu sein, so darauf zu reagieren. Wie gesagt, ich bin schon auf der nächsten Stufe, dass ich nicht schreie. Und jetzt wäre für mich eigentlich die nächste Stufe, dass ich einfach nur weggehe, ohne was zu sagen. Und danach, viele, viele Stufen danach, käme erst ganz ruhig etwas aus der gewaltfreien Kommunikation zu benutzen. Ne? Und so, ne, so. Genau, aber du hast natürlich recht, aber jetzt finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, ja auch zur gewaltfreien Kommunikation gehört, berichtige mich, wenn das nicht stimmt, ist dieses, dass man denkt, dass das Gegenüber immer das macht, was es gerade, also das Beste macht, was es gerade kann. Also der Mann konnte nur so sein, wie er war. Und damit habe ich eigentlich ein Problem, weil da haben wir ja auch schon in der letzten Folge drüber geredet, als ich gesagt habe, diese Leute mit der Wohnung, die konnten halt nicht anders und die sind halt so und die machen ja auch nur das Beste in bla bla, weil ich finde, dass man damit ja viel den anderen Menschen abnimmt. Warum reden wir hier über gewaltfreie Kommunikation und versuchen an uns zu arbeiten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sage ich jetzt mal so, und alle anderen nicht und die können so einen Scheiß sagen, verstehst du? Und da... Das sträubt sich so ein bisschen in mir. Es hält mich natürlich nicht zurück, trotzdem besser zu sein oder besser zu werden oder netter oder wie auch immer oder auch lösungsorientierter. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt nett gemeint sein, sondern halt, ne, dass man einfach gut aus der Sache rauskommt, auch für sich selbst. Ich habe mich ja dann auch noch tagelang darüber geärgert, dass ich sowas gesagt habe und dem dann noch quasi Recht gegeben hat mit seiner anscheinend Meinung von mir.
Ja, ich meine, das hat natürlich ein bisschen was mit dem Menschenbild zu tun auch, ne? Also halt, ob man sich entscheidet, als Grundannahme anzunehmen, von Natur aus, was auch immer das sein soll, ja, also ob ich an die Natur des Menschen glaube, darüber können wir nochmal ein andermal reden, Kurzform eher nein, aber egal, ob man halt eher annimmt für den Moment, dass von Natur aus Menschen eigentlich halt nichts Böses wollen, sondern eben zum Beispiel an der Befriedigung ihrer Bedürfnisse in erster Linie interessiert sind. Oder ob man halt annimmt, dass manche Menschen halt einfach böse sind. Und je nachdem, was man in dem Moment annimmt, wird ja auch Folgen dafür haben, was ich jetzt für Interpretationen habe, wieso der Typ jetzt so ist. Und ob das jetzt das Beste selbst war, was er jetzt gerade zur Verfügung hatte, ob er genau weiß, dass es auch ganz anders hätte machen können. Nur weil er böse ist, hat er halt entschieden, dir möglichst viel Schmerz zu verursachen, indem er halt sowas Dummes sagt.
Ja, und wenn jemand auch einfach dumm ist, dann kann er ja auch gar nicht anders. Also, ne?
Ja, bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, auch da, das finde ich einen interessanten Punkt. Also ich meine auch in einem Interviewbuch mit Marshall Rosenberg, dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation, gelesen zu haben, dass es natürlich hilfreich ist, um gut gewaltfrei kommunizieren zu können, eine gewisse Intelligenz zu haben, weil was ja erforderlich ist, dass man lernt zu unterscheiden zwischen Beobachtung und Interpretation. Ne, also dass man Verhalten erstmal wertfrei beobachten kann. Und das ist ja tatsächlich eine Kompetenz, wo eine gewisse Intelligenz hilfreich ist. Aber deswegen zu sagen, dass Leute jetzt mit nicht so hohem IQ gar nicht in der Lage wären, nicht oder weniger gewaltsam zu kommunizieren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also zum Beispiel in dem Moment, wo deren Bedürfnisse in einem hohen Maße erfüllt sind, werden die wahrscheinlich ganz automatisch weniger innere Not verspüren und deswegen weniger auch in ihrem Kommunikationsverhalten andere Leute verletzen. Dass da sicherlich dann noch irgendwelche Überbleibsel sind von angelernten Dingen aus ihrem bisherigen Leben, das ist ja klar. Aber jemand sehr Dummes, der in einem liebevollen Umfeld aufwächst, wo alle seine wichtigen Bedürfnisse sehr oft befriedigt sind und falls das mal nicht der Fall ist, darauf sensibel eingegangen wurde, ich glaube, dass der trotzdem ein sanfter Mensch ist. Der ist halt dann vielleicht, andere Leute würden dann sagen, naja, der ist halt ein bisschen lieb, aber dumm, weißt du? Das gibt's ja auch.
Auf Hessisch würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein gutmütiger Typ.
Gutmütiger, genau, das kann ich schon gar nicht mehr aussprechen, aber genau das, ja, du sagst es.
Also nicht, dass jetzt alle gutmütigen Leute dumm sind, das wollten wir jetzt nicht damit sagen.
Nee. Also du bist ja zum Beispiel auch voll gutmütig, Vorsicht. Eva.
Ja, naja, außer man sagt die falschen Dinge, dann kann das ganz schnell umkippen.
Eva, du hast die Gemeinheit, die ich jetzt gerade als Witz gemacht habe, ja gar nicht kommentiert.
Da ich bin ich nicht intelligent genug für.
Ja,
intelligent?
Genau.
Nee, wir... Kann man das da auch
Intelligenz hat mir gesagt. Achso, apropos intelligent, den Witz nehme ich natürlich übrigens sofort wieder zurück, ja. Sonst ich würde ja nicht mit jemandem, den ich für dumm halte, einen Podcast machen. Also das ist ja wohl klar.
Naja, doch, damit du besser dastehst. Also.
Apropos, ich besser dastehe. Ich wollte ganz am Anfang wollte ich gerne noch eine Klugscheißerei loswerden, ja. Und zwar das mit dem, wie weit man in einer bestimmten Entwicklung ist oder wer für was Experte ist und so. Wollte ich noch, du kennst sicher auch, vielleicht nicht unter dem Namen, aber du kennst sicher auch den Dunning-Kruger-Effekt. Sagt dir das was? Das ist so ein psychologischer Effekt.
Nee.
Also da geht es um die Frage, wie gut man sich eigentlich selbst objektiv beurteilen kann.
Okay.
Ja, also das ist sozusagen die, also man nennt das die, ich habe es jetzt mal, um eine vorlesbare Definition zu haben, bei Wikipedia aufgemacht, die systematische fehlerhafte Neigung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen.
Mhm.
Ja, also dass Leute, die halt wenig wissen, halt schneller denken, dass sie ganz viel wissen irgendwie. Und da gibt es dann so eine schöne, da gibt es dann so einen schönen Graphen zu. Wenn du über Zeit hinweg sozusagen an Wissen und Erfahrung zunimmst, dann würden halt Leute, die noch sehr wenig Wissen und Erfahrung haben, halt erstmal in ihrem Selbstvertrauen über ihr eigenes Wissen ganz, ganz schnell ansteigen. Mhm. Und je mehr sie dann weiter wissen, desto geringer wird ihr Selbstvertrauen zum eigenen Wissen werden im Laufe der Zeit. Also sie lernen dann immer mehr, dass sie eigentlich noch ziemlich wenig wissen über dieses Thema. Ja. Das ist so dieser berühmte Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ja, genau, habe ich eben auch schon dran gedacht, ja.
Und wenn man dann immer weiter Wissen und Erfahrung sammelt, dann steigt dann eben ganz langsam eben auch das eigene Selbstvertrauen über das eigene Wissen vielleicht wieder an. Ja, aber das heißt, am Anfang geht dieser Graph halt so ganz krass hoch und danach geht er wieder ganz krass runter, wenn man halt mehr lernt. Und das wäre halt die interessante Frage, wer bleibt eigentlich bei welchem Thema irgendwie in diesem hohen, also die nennen das hier in der Grafik, heißt das so schön bei Wikipedia, Mount Stupid.
Das muss ich mir mal merken, weil dann kann ich demnächst irgendwie zu jemandem sagen, ach guck mal hier da vorne, XY, der ist noch auf Mount Stupid. Warten wir noch mal ein bisschen ab, bis er runterfällt.
Ich denke, das wäre ein weiter schöner Baustein in deinem Weg der Gewaltfreiheit, dass du das als nächsten Schritt machst. Finde ich sehr schön.
Ja, aber das kennt man tatsächlich von sich selbst auch. Es ist halt immer dumm, wenn die Leute dann auf Mount Stupid bleiben. Also ne, wenn man denkt, man weiß viel, dann ist ja vielleicht auch die Gefahr groß, dass man denkt, ich lerne jetzt nichts mehr dazu, weil ich es ja so genug weiß. Und man weiß ja gar nicht, dass man gar nicht genug weiß. Und dann bleibt man halt da stehen. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit, wenn jemand sagt, er weiß alles über gewaltfreie Kommunikation, weil er halt so die Anfänge gelernt hat. Und da meinte ich, weil ich glaube, dass du ja auch die Anfänge auf jeden Fall gelernt hast, aber du hast dich halt weiterentwickelt und dass du dann trotzdem mehr weißt als jemand anders, der halt glaubt, er wüsste alles. Ja, das war jetzt ungefähr das Gleiche, was du eben erklärt hast. Nee, ich kenne nur den Big Fish Little Pond Effekt. Den kennst du bestimmt auch. Oder der ist ja eigentlich selbsterklärend.
Du meinst, weil du glaubst, noch weniger über gewaltfreie Kommunikation zu wissen als ich, wirkt so, als wüsste ich viel.
Genau, weil ich bin der kleine Pond und du bist der Big Fish. Und wenn wir dich jetzt in einen großen Pond schmeißen würden mit anderen Fischen, wärst du auf einmal nicht mehr der größte Fisch.
Siehst du? Ja. Tja, Eva, wie soll ich sagen? Das fand ich schon mal sehr interessant. Und ich hoffe, wir können das Thema demnächst mal vertiefen. Ich würde an dieser Stelle eigentlich sagen, es wird nichts geschnitten.